Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich spreche heute wieder mit Frau Dr. Furaschowa über die Netzhaut. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Frau Licht, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Ja, leider vorerst das letzte Mal, aber wir haben uns für den Schluss noch eine sehr spannende Sache rausgesucht, die mich als Assistenzärztin, die ja jetzt das alles lernen muss und sich so ein bisschen orientieren muss in den ganzen Dingen, total begeistert, dass wir das einmal durchgehen können. Wir sprechen über vitelliforme Läsionen. Es gibt da ein Review von Iovino und Kollegen, die haben sich einmal angeschaut, die vitelliformen Makulopathien, diverse Ätiologien von einem Pathway, also von einem Signalweg abkommend. Und dann natürlich die drängende Frage am Anfang, was ist überhaupt eine vitelliforme Läsion?
Ja, danke schön für diese Einstiegsfrage, die ich tatsächlich auch nicht unwichtig finde oder auch spannend finde, weil vitelliform kommt eigentlich aus dem Lateinischen und heißt Eigelb.
Ah, schön.
Ist aber nicht verwunderlich, weil tatsächlich die vitelliformen Läsionen, wenn man sie fundoskopisch anschaut, wirklich mit ein bisschen Fantasie uns wirklich an ein Eigelb erinnern können. Insofern ist dieser deskriptive Begriff auch daher entstanden. Was versteht man denn eigentlich unter einer vitelliformen Läsion? Das ist letztendlich eine Veränderung, die mit oder durch viele Erkrankungen entstehen kann, die wir dann später auch besprechen können. Wie man sagt, viele Wege führen nach Rom. In diesem Fall führen viele Wege zu vitelliform. Genau, zu vitelliform Makulopathie. Letztendlich aber enden alle diese Wege darin, dass unter der Netzhaut, also im subretinalen Raum, oberhalb des Pigmentepithels, sich gewisses Material ansammelt. Also histologisch besteht es aus Melanosomen und dann auch vor allem Lipofuszin und Melanolipofuszin. Und diese zentrale Ablagerung führt entsprechend dann auch zu Symptomen mit einer Sehkraftveränderung und hat in der Regel unabhängig davon, welche Ursache dazu geführt hat, in der Regel einen ähnlichen Verlauf und endet dann häufig in einer recht ausgeprägten Makulatrophie.
Die haben ja hier auch einmal den Verlauf, ist eigentlich schade, dass mal wieder bei diesem Podcast, dass wir das nicht mit Video haben, denn es gibt eine Stelle, da haben die so richtig schön dargestellt, wie es im OCT aussieht und sich entwickelt. Vielleicht können wir gleich noch mal ein bisschen auf die Bildgebung und wo es da zu finden ist, wie es da aussieht, eingehen. Das fände ich auf jeden Fall sehr schön. Aber man sieht ja da sehr gut, dass es einfach irgendwann verschwindet. Und dann kommt die Atrophie. Gibt es da irgendwie so einen Trigger für, wann das passiert? Oder passiert das einfach irgendwann? Und wenn ja, wann ungefähr? Was kann man da sich so denken?
Ja, so wie gesagt, in der Regel, unabhängig davon, was zu der Bildung von dieser vitelliformen Läsion geführt hat, endet das alles auf kurz oder lang tatsächlich in einer kompletten Atrophie des Pigmentepithels und der äußeren Netzhaut. Das ist diese sogenannte C-Rora, wenn wir uns jetzt die Klassifikation der Atrophie noch ein bisschen genauer anschauen. Also komplette Atrophie von retinalem Pigmentepithel und äußere Netzhaut, sprich, da ist leider gar nichts mehr übrig. Im Gegensatz aber zur klassischen geografischen Atrophie bei AMD ist in diesem Fall jetzt nach Vitelliform-Läsion die Atrophie immer auf den Bereich begrenzt, wo ursprünglich die Vitelliform-Läsion gewesen ist und vergrößert sich in der Regel nicht. Also es bleibt tatsächlich nur dem Bereich zugeordnet, wo wir früher dieses lipofuszinhaltige Material auch beobachtet haben. Es gibt gewisse Hinweise oder sagen wir so Risikofaktoren, wann das eher zu einer Atrophie oder stärker zu einer Atrophie führen kann oder schneller. Das ist vor allem, wenn zum Zeitpunkt der Diagnose schon deutliche Sehverschlechterung vorhanden ist. Ist ja auch logisch, spricht schon für einen höheren Schweregrad der Photorezeptorenschädigung. Das heißt, Visus unter 70 Buchstaben nach ETDS ist da so ein diagnostisches Kriterium. Ein weiteres Kriterium ist auch nochmal die Größe der Läsion. Je größer sie ist, desto höheres Risiko oder für schnellere Atrophieentwicklung kann man dann auch beobachten. Und tatsächlich auch der Zustand der Ellipsoidenzone und der ELM. Das hat auch ein bisschen prognostische Bedeutung dafür, wie stark oder wie schnell da die Atrophie kommen kann.
Okay. Und solange dieser, also solange dieses Eigelb da vorhanden ist, also diese vitelliforme Läsion, ist das Sehen aber noch soweit ganz okay oder so in einem Rahmen? Und erst wenn die dann weg ist, dann geht's in die Atrophie?
Jein. Sag mal so, wenn das in die Atrophie geht, dann ist schon eine Sehminderung gravierend. Dann sprechen wir tatsächlich schon von einem Zentralskotom. Das ist für den Alltag extrem störend für die Patienten. Aber beginnende langsame Atrophie oder Störung von Photorezeptorenfunktion geht natürlich viel früher los. Das ist schon, wie Sie sagen, in dem Stadium, wo noch diese vitelliforme Läsion gut vorhanden ist, ist es trotzdem so, dass die Patienten symptomatisch sind. In der Regel sprechen wir dort aber natürlich anfangs von einer milden Visus-Sehminderung, die dann aber später im Laufe der Zeit mit zunehmendem Abbau der Photorezeptoren entsprechend auch dann langsam schleichend, aber weiter ausgeprägter, schlechter wird.
Und wenn wir jetzt dabei sind, dass wir sagen, okay, das findet man in verschiedenen Fällen, sogar zum Beispiel auch bei der AMD kann das vorkommen, was unterscheidet das Ganze dann von einer Druse? Also wenn wir es jetzt im OCT sehen und man, also ich weiß ja dann oft nicht, was ist was. Und das ist ja das große Ding, was man beim OCT betrachten immer spielt. Was kann uns denn dann helfen, eine vitelliforme Läsion von irgendetwas anderem abzugrenzen?
Das ist eine hervorragende Frage, die ich wirklich relativ einfach beantworten kann. Die klassischen Drusen. Oder gerade, wenn wir jetzt von großen Drusen oder drusenoiden Pigmentepithelabhebungen sprechen, da sprechen wir von einer Struktur, die zwar ist auch hyperreflektiv, aber die liegt unter dem Pigmentepithel. Und diese Ansammlung von vitelliformem Material, erstens ist es in der Hyperreflektivität noch stärker. Also das ist praktisch genauso reflektiv wie das Pigmentepithel selber, also wirklich sehr stark hyperreflektiv. Und das liegt oberhalb des Pigmentepithels.
Okay.
Und damit haben Sie eigentlich einen perfekten Leitfaden, um das von großen Drusen abzugrenzen.
Allein der natürliche Lokalisation. Das ist dann auch so relativ kuppelförmig immer und sieht.
Okay. Das ist tatsächlich meistens kreisrund und entsprechend in dem quasi in dem OCT-Scan genau homogen, kuppelförmig, meistens, sage ich mal so, mittelhoch. Das sind jetzt keine sehr hohen Ablagerungsberge, die dort entstehen, ne, sondern so ein bisschen mit flachem Anstieg bis zur Mitte und dann wieder Abfall. Man kann es vielleicht von der Konfiguration mit Flüssigkeitsansammlung bei CCS tatsächlich mit neurosensorischer Netzhautabhebung vergleichen von der Konfiguration. Nur ist die neurosensorische Netzhautabhebung bei CCS meistens ja deutlich in der Fläche größer und bei vitelliforme Makulopathie kleiner im Durchmesser. Aber die Konfiguration selber ist meistens tatsächlich vergleichbar mit der leichten Abhebung der ganzen Netzhautschichten.
Also vitelliform halt, was soll man sagen?
Genau, also eigelbförmig. Was auch interessant ist, in dem OCT, was die Autoren auch tatsächlich schön beschreiben, anfangs sehen wir immer dieses hyperreflektive Material, was tatsächlich in erster Linie auf lipofuszinhaltige Ansammlungen zurückzuführen ist. Mit der Zeit aber baut sich dieses hyperreflektive Material ab. Das verschwindet langsam. Und wir sehen dann in dieser kuppelförmigen Abhebung auch manchmal teilweise so eine Art wie hohle Räume oder leere Räume, die dann hyporeflektiv werden. Und da ist es ganz wichtig, das von einer sekundären makuläre neovaskuläre Sezession zu unterscheiden.
Ah, okay.
Was auch als mögliche Komplikation von vitelliformer Makulopathie tatsächlich auch auftreten kann, weil eine Flüssigkeitsansammlung hat ja auch hyporeflektive Räume und damit müssen wir tatsächlich aufpassen, sobald wir diese echoarme Bereiche sehen, müssen wir gucken, ist es einfach jetzt langsamer Abbau von dieser vitelliformen Läsion oder haben wir da noch mit einer zusätzlichen sekundären EMNV zu tun?
Vielleicht nur ganz kurz, wir wollen ja hier nicht zu sehr in die Biochemie abrutschen. Und die Studie geht da ja auch gar nicht drauf ein. Also wir müssen da ja an der Stelle auch gar nicht drüber sprechen. Woher kommt denn dieses vitelliforme Material überhaupt?
Also ich bin begeistert, Sie stellen eine tolle Frage nach der anderen. Ich weiß noch nicht, ob ich die, alle gut beantworten kann. Ich versuche es mal einfach zu erklären, wie ich das tatsächlich auch aus meiner Sicht verstehe. Im Normalfall, im physiologischen Zustand, sind unsere Photorezeptoren ständig in einem metabolischen Dialog mit dem Pigmentepithel. Die Photorezeptoren stoßen ab, das, was im Rahmen von Sehzyklus an Abbauprodukten so anfällt. Das wiederum greift das Pigmentepithel auf, wirkt als Recyclingstation und gibt das dann nach dem Recyceln wieder an unsere Photorezeptoren zurück. Und dieser metabolische Dialog ist bei vitelliformen Läsionen gestört. Es gibt viele Gründe dafür. Wir können gerne dann gleich ein bisschen tiefer einsteigen, welche Wege eben hier alle nach Rom führen zu einer vitelliformen Läsion. Aber im Endeffekt haben wir hier Störung von dieser Zusammenarbeit zwischen Photorezeptoren und dem Pigmentepithel. Und das Pigmentepithel schafft nicht mehr das, was Photorezeptor abstößt, zu phagozytieren. Das macht es aus irgendeinem Grund nicht mehr. Und dadurch landen diese ganzen Abfallprodukte mehr oder weniger in diesem subretinalen Raum, sammeln sich dort an. Und in erster Linie sind die dann lipofuszinhaltig und das hat eben dann zur Folge, dass es diese gelblichfarbene Läsion dann auch fundoskopisch sichtbar ist. Ich hoffe, ich konnte damit Ihre Frage ein bisschen beantworten.
Ja, also hervorragend. Ich find's ganz toll. Ich habe da nämlich nur so, ich bin da so ein bisschen durchgegangen. Die haben ja einmal Histologie und haben sich das alles angeguckt. Mir ist eigentlich nur der Begriff flokkulentes Material hängen geblieben, weil ich den irgendwie so süß fand, aber jedenfalls finde ich das irgendwie ganz gut, wenn man weiß, woher es kommt. Und das hilft einem ja vielleicht auch zu verstehen, warum es in mehreren Fällen dazu kommen kann. An der Stelle würde ich jetzt gerne, genauso wie die das halt hier auch in der Studie machen, auf die verschiedenen Erkrankungen eingehen, bei denen, die das primär beobachten. Denn was ich immer gedacht habe, wenn man sowas sieht, denkt man irgendwie an Best. Aber Best ist ja nicht alles.
Ja, da haben Sie absolut recht. Best ist sogar eigentlich die Minderheit. Ich denke, dass jeder von uns im Klinikalltag viel häufiger vitelliforme Läsionen bei Patienten sieht, als wir alle denken. Nur nehmen wir das, glaube ich, nicht so wahr. Also die eine Gruppe sind tatsächlich diese genetisch bedingten vitelliformen Läsionen. Da gibt es drei verschiedene Arten. Einmal diese klassische Best-vitelliforme Makuladystrophie, die tatsächlich schon im relativ frühen Kindesalter manifestiert, also ab dem drittes bis fünftes Lebensjahr und hat ein autosomal dominantes Vererbtmuster. Übrigens, ich muss auch nochmal selber nachlesen, wer war denn eigentlich Herr Best, der das alles entdeckt hat? Und habe tatsächlich auch selber in Erfahrung gebracht, Herr Best war nämlich ein Deutscher, ein Gießener Augenarzt, Friedrich Best, der, finde ich unglaublich, bereits 1905, und da sind wir weit vor dem OCT-Ära oder vor der Ära der binokularen Ophthalmoskopie, und er hat tatsächlich 1905 8 Fälle von dieser Erkrankung innerhalb einer Familie beschrieben.
Wow, okay.
Und das war sozusagen der Anfang von dieser Erkrankung. Dadurch, dass es, wie gesagt, auch so mal dominant vererbt wird, kommt es natürlich auch deutlich häufiger in den entsprechenden Familien vor. Eine zweite Art der genetischen Manifestation ist die adulte nicht die adulte, Entschuldigung, die autosomal rezessive Bestrophinopathie. Mhm. Wie schon der Name sagt, das ist zwar auch eine Mutation in BEST1-Gen, aber wird autosomal rezessiv vererbt und hat damit natürlich nicht so eine hohe Penetranz und kann auch variabel, also zu variablen klinischen Veränderungen führen. Und die dritte und die letzte in der genetischen Gruppe ist die adulte, also Adult-Onset Vitelliforme Makuladystrophie. Das ist etwas, obwohl das auch genetisch bedingt ist, trotzdem erst in der vierten bis fünften Lebensdekade erst manifestiert und hat tatsächlich von allen genetischen Varianten die höchste Prävalenz.
Ah, wow. Okay.
Das muss man
also
sagen.
Das sollte man sich mal merken.
Auf alle Fälle, wenn wir Patienten sehen, die wirklich so 40, 50 Jahre alt sind, und nur diese vitelliforme Läsion aufweisen, meistens sind es auch sehr kleine, direkt in der Fovea. Also bei dieser typischen Best-vitelliformen Makuladystrophie sind es eher große Läsionen und bei adulten Variante eher kleinere. Die sind deutlich kleiner als die Papille selber. Mhm. Da könnte man tatsächlich mindestens darüber nachdenken, ob es wirklich auch eine möglicherweise genetische Variante ist.
Aber die kommen auch von, also alle vom BEST1-Gen.
Nein, nicht ganz. Also die Best-Vitelliforme Makuladystrophie und die autosomal rezessive Bestrophinopathie, ja. Das sind die Mutationen BEST1-Gen. Aber diese, die im späteren Alter kommt, diese adulte Vitelliforme Makuladystrophie, das ist kann mit BEST1-Mutation vergesellschaftet werden, aber viel seltener. Da gibt es noch eine andere autosomal dominante Mutation, die heißt PRPH2 wird jetzt wahrscheinlich im Klinikalltag nicht so relevant für uns sein, aber auf jeden Fall ist es häufiger eine andere Mutation als BEST1.
Okay, ist ja wichtig zu wissen, wenn man die dann zur Genetik schickt, um es sich herauszufinden, was es ist. Oder gibt es noch eine andere Untersuchung, die man sonst machen kann, um sicher herauszufinden, dass es BEST ist?
Also
oder eine Bestinopathie?
Ja, das, was tatsächlich nur diese ganz klassische, diese autosomal dominante Best-Vitelliforme Makuladystrophie von anderen unterscheidet in den ganzen Untersuchungsmodalitäten, die wir haben, ist möglicherweise die elektrophysiologische Untersuchung, weil da ist es wirklich ganz klassisch, dass die Best-Vitelliforme Makuladystrophie, also diese Kinder haben abnormales, also pathologisches EOG, also Elektrookulogramm, mit diesem Adenquotienten unter 1,5 meistens.
Okay.
Aber die haben so gut wie immer normales Ganzfeld-ERG, also Elektroretinogramm. Und dieses Muster, sehr pathologisches EOG, aber so gut wie normales ERG, das ist etwas, was sehr spezifisch für Best-Vitelliforme Makuladystrophie ist. Während bei den beiden anderen genetischen Varianten kann tatsächlich die ERG auch pathologisch zum Beispiel sein und die EOG auch, aber die EOG nicht so in dem starken Maße ausgeprägt pathologisch wie bei klassischen BEST-Erkrankungen.
Spannend. Ja, schön, dass wir das noch sideways so ein bisschen erwähnen. Dann weiß man auch, wie man damit verfahren soll. Ich glaube, das ist auch die einzige Indikation für ein EOG, oder? Die man momentan so hat.
Habe ich tatsächlich auch bis jetzt nicht anders erlebt, zumindest in der Differentialdiagnose. Also nicht, wenn wir jetzt schon wissen, dass es eine Best-Vitelliforme Makuladystrophie ist, aber gerade wenn es darum geht, differenzialdiagnostisch das von anderen Formen abzugrenzen, glaube ich, da spielt es eine wirklich nicht unwesentliche Rolle, weil man dort wirklich das ganz gut meistens von anderen Krankheiten abgrenzen kann.
Okay, vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung. So viel zu den Bestinopathien. Dann können wir an der Stelle ja mal weitergehen zu, hier steht noch traktiv. Das hat mich jetzt erstmal überrascht, weil ich war so total auf dem Trip, der es kommt von den Genen und dann passieren Dinge und war gar nicht so auf dem mechanischen, das darüber, was passieren könnte auf dem mechanischen Wege. Wie kommt es dazu? Was meinen die hiermit?
Ja, es gibt tatsächlich eine sehr große Gruppe der erworbenen vitelliformen Makulopathien. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit, wir sehen es bestimmt alle als Augenärzte im Alltag relativ häufig, können das nun nicht so richtig benennen. Und ja, eine Gruppe der erworbenen vitelliform Makulopathien bildet tatsächlich die traktive Gruppe. Ja. Und zwar, wenn wir in dem Foveabereich eine Traktion haben, zum Beispiel eine vitreomakuläre Traktion oder eine epiretinale Gliose. Mhm. All das übt traktive Kräfte auf die innere Netzhaut aus. Und wenn die Traktion so stark ist, dass rein mechanisch unsere Photorezeptoren von dem Pigmentepithel abgezogen werden, ja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dieser metabolische Dialog zwischen den beiden ist dann auch gestört. Ah, weil okay, die arbeiten nur ja, gut zusammen, gut. Mhm. Wenn sie tatsächlich direkt zueinander den kurzen Weg haben. Und wenn dieser Weg dann länger wird, wenn sie auseinandergezogen werden, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann können die Pigmentepithelzellen nicht mehr so gut wieder diese ganze Recycling-Funktion ausfüllen, die Phagozytose machen. Und dann sammeln sich eben wieder diese Abfallprodukte im subretinalen Raum. Ah, okay. Und das ist interessant, weil das eine der wenigen Varianten der vitelliformen Makulopathien ist, die möglicherweise sich dann auch zurückbilden kann, sobald wir die Ursache behoben haben. Also wenn eine Vitrektomie durchgeführt wird mit Lösung der Traktion oder natürlich Entfernung der epiretinalen Membran, wenn diese traktive Komponente nachlässt, dann kann tatsächlich sich diese vitelliforme Läsion zurückbilden und in der Regel entsteht dort dann nicht so eine ausgeprägte Atrophie, wie wir das zum Beispiel von genetischen Varianten kennen würden.
Wir hatten jetzt die ganze Zeit vom fovealen Bereich gesprochen, aber die Vitelliform-Läsionen können ja theoretisch überall an der Netzhaut vorkommen. Gut, die epiretinale Gliose hat man jetzt halt in der Regel nicht irgendwie peripher, aber nur, dass das irgendwie mal Erwähnung findet. Gerade wenn wir von traktiven Dingen sprechen, die auch mal anderswo sein können.
Da haben Sie absolut recht. Genau, wenn es jetzt Gliose-Traktion ist, ist es auf die Fovea begrenzt. Man muss auch sagen, zum Beispiel bei den genetischen Varianten gibt es auch gerade bei autosomal rezessiv vererbten Varianten von Bestrophinopathie auch häufig klinische Bilder, wo wir von multifokalen Läsionen sprechen. Mhm. Und das am gesamten hinteren Pol verteilt tatsächlich. Das muss jetzt nicht nur die Fovea selber sein, auch wenn es genetische Variante ist. Mhm. Und dann gibt es noch eine ganz große Gruppe von neoplastischen oder paraneoplastischen Ursachen.
Okay.
Da reden wir wirklich von Immunogammopathien oder Lymphomen oder vielen zahlreichen anderen Veränderungen. Das sind dann eher Kolibris, wenn wir über klinische Alltagshäufigkeit sprechen. Aber da sehen wir auch oft wirklich multifokale Läsionen, die über den gesamten hinteren Pol der Netzhaut verteilt werden können.
Also die Studie ist wirklich lesenswert und man kann sich diese Liste dann auch sehr gerne mal anschauen. Die ist sehr lang, deswegen gehen wir die jetzt an der Stelle nicht durch. Worauf wir jetzt auch nicht eingehen würden, wäre die große Sparte Sonstige. Da findet man dann Syphilis und so weiter und so fort. Also wirklich alles, was gerne mal Kolibris macht. Das kann man sich sehr gerne durchlesen. Aber vielleicht können wir noch kurz eingehen auf ein paar, die man sich vielleicht noch merken sollte, wo es auch vorkommen kann, dass man es einfach auf dem Schirm hat. Welche würden Sie da irgendwie sich so rauspicken?
Ja, so gerade die Gruppe von toxischen Vitelliform-Läsionen, also gerade die medikamentenbedingte, ist tatsächlich auch spannend. Wir sind das auch erst schon ein bisschen gewöhnt, dass wir Auge als Spiegel der Seele und des ganzen Körpers sehen, na, auch was Gefäßveränderung angeht und müssen da manchmal wirklich wahnsinnige Detektivarbeit leisten, um rauszukriegen, woher der eine oder andere Fleck auf der Netzhaut kommt. Und das ist bei Vitelliform-Läsionen manchmal auch nicht anders. Es gibt mindestens 3 Medikamente, die ich tatsächlich hervorheben möchte, die auch zu vitelliformen Läsionsbildung führen können. Das ist einmal das Desferoxamin. Das ist ein Eisenchelator. Das wird angewendet bei Patienten, die zum Beispiel eine Eisenüberladung haben nach mehrmaligen Bluttransfusionen. Und damit dieser ganze Eisen quasi gebunden werden kann, kriegen Sie diese Eisenchelator-Medikamente wie eben Desferoxamin. Also wenn wir das in der Anamnese haben bei Patienten, dann müssen wir ein bisschen kritischer schauen, dann natürlich auf den Augenhintergrund. Ja. Eine zweite Medikamentengruppe sind Heparin-Derivate, und zwar Pentosan-Polysulfat. Hört man zwar selten, aber wird manchmal bei der Behandlung von interstitiellen Zystitis angewendet auch. Okay. Also da müssen wir auch ein bisschen genauer vielleicht eine Anamnese erheben, wenn es in diese Richtung geht. Und Patienten, die gerade längere Zeit, jahrelang aufgrund von Akne oder Rosazea oder Rheuma mit Tetracyclin-Präparaten, vor allem mit Minocyclin behandelt wurden.
Ah, okay. Ja, das könnten ja dann mitunter auch jüngere Patienten sein, ne?
Wenn das tatsächlich, genau.
Ist.
Das könnte ja tatsächlich auch eine Ursache sein.
Vielen Dank, dass Sie uns da so durchgeführt haben. Das ist wirklich, also man hat es jetzt nicht gesehen, aber die Studie war lang und auch sehr gehaltvoll und sie hatte auch viele schöne Bilder. Also man kann sie nur empfehlen. Aber vielen, vielen Dank fürs Durchführen. Nicht nur durch diese Folge, sondern auch durch diesen Themenmonat, Frau Dr. Furaschowa. Ich hatte ganz viel Spaß beim Besprechen der Studien und habe auch sehr viel gelernt. Also danke für Ihre Zeit und Ihre Vorbereitung und Expertise.
Das war meine große Freude und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, bei allen 4 Folgen dabei zu sein. Vielen Dank.
Ja, gerne irgendwann wieder. Ich freue mich sehr, wenn es nochmal dazu kommt. Und ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei Bayer fürs Möglichmachen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns dann wieder im nächsten Themenmonat. Da geht es um Medikamente, also um Pharma, die eben eine Rolle spielen momentan. Und bis dahin eine gute Zeit.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.